HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. 16. März heißt der Stichtag. Da wurden aufgrund der Corona-Pandemie die Schulen komplett dicht gemacht. Stattdessen Homeschooling. In 75 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat es das nicht gegeben. Ein Ausnahmezustand, der Schüler, Lehrer, Eltern und Verwaltung bis an die Grenze des Machbaren belastet. Auch wenn bis 2. Juni wieder alle Schülerinnen und Schüler zumindest teilweise an die Schulen zurückkehren sollen. Aber wie geht es weiter? Kann der Staat seinem Bildungsauftrag in Zeiten von Corona überhaupt noch nachkommen? Wo muss nachgesteuert werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Mann, der die Bildungspolitik in Hessen maßgeblich verantwortet. Mit Kultusminister Alexander Lorz in HR Info das Interview. Herr Minister Lorz, wie ist denn bei Ihnen eigentlich so das Verhältnis im Moment an Außenterminen im Vergleich zu Videoschalten, Telefonschalten im Vergleich zur Zeit vor Corona?
Ja, das hat sich in der Tat krass verschoben. Also mit Telefon- und Videoschalten haben wir zwar natürlich auch gearbeitet, etwa im Rahmen der Kultusministerkonferenz, weil man sich da ja nicht immer zusammenfinden kann. Aber ansonsten, ich bin auch ein Mensch, ich brauche eigentlich die persönliche Ansprache. Also ich will Menschen in die Augen schauen, wenn ich mit ihnen rede. Da blühe ich auch auf, da habe ich auch die meiste Überzeugungskraft. Und ich finde, da kann man auch Dinge am besten erklären. Und deswegen, also für mich ist diese Corona-Zeit ganz schlimm, weil ich ja kaum unter Menschen gehen kann. Außentermine gibt es so gut wie keine mehr. Schulbesuche logischerweise gab es die letzten Wochen auch keine mehr. Stattdessen hängt man eben wirklich den ganzen Tag am Telefon. Und das finde ich eigentlich sehr enervierend. Also ich freue mich und hoffe, wenn das jetzt auch das Verhältnis sich wieder ein bisschen mehr zugunsten des persönlichen Kontakts verschiebt.
Bei uns Journalisten ist das so ähnlich. Das meiste geht halt dann über Schalten, Videoschalten oder Telefonschalten. Deswegen bin ich froh, dass Sie heute hier ins Studio gekommen sind zu mir.
Ja, das ist in der Tat schön, dass wir uns auch anschauen können.
Finde ich auch, dass man sich mal wieder gegenüber sitzen kann. Ich will allerdings für die Hörer mal sagen, wir sitzen circa in einer Entfernung von, ich würde mal sagen, mindestens 1,5 Metern. Also der Vorschrift ist Genüge getan.
Das sind eher 2,5 bis 3.
Genau. Und unser Techniker war so nett und hat hier noch alles desinfiziert. Von daher sollten wir sozusagen vorschriftsmäßig starten können. Ja, Herr Minister Lorz, wenn Sie sich für mich mal gedanklich 2 Monate zurückbeamen würden, 12., 13. März, da kam ja recht plötzlich die Entscheidung, auch in Hessen, nach Absprache mit den Ländern, mit der Kanzlerin, wir machen die Schulen dicht. Also über 750.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen, für die Sie hier auch verantwortlich sind, die haben Sie nach Hause schicken müssen in ein ungewisses Homeschooling. Und dort ist man plötzlich sehr viel mehr auf digitales Lernen angewiesen. Und wir wissen, ganz Deutschland, auch Hessen, ist da nicht gerade vorne dran. Haben Sie sich da auch mal, sagen wir mal, die Haare gerauft und gesagt, Mensch, wieso haben wir in den letzten Jahren bei der digitalen Bildung nicht mehr Gas gegeben?
Naja, man muss ja sagen, mit einer solchen Situation hat einfach niemand gerechnet. Auch wenn sie jetzt im Nachhinein darauf verwiesen wird, da gab es doch mal Pandemiepläne, sind wir doch mal ganz ehrlich. Das hat es in den 70 Jahren, seit die Bundesrepublik Deutschland besteht, nicht gegeben. Und damit hat niemand ernsthaft kalkuliert und mit dem Datum 16. März 2020 schon gar nicht. Natürlich, wenn wir das 2, 3 Jahre vorher gewusst hätten, dass wir keinen Präsenzunterricht halten können über Wochen, über Monate hinweg, dann hätten wir uns darauf ganz anders vorbereitet, wie sich, glaube ich, die Gesellschaft überhaupt ganz anders vorbereitet hätte, wenn sie ernsthaft mit einer solchen Pandemie gerechnet hätte. Aber ich glaube, viele Vorsichtsmaßnahmen, jetzt vielleicht nicht im Bereich der digitalen Bildung, aber wenn jemand vor 3 Jahren gekommen wäre und gesagt hätte, wir müssen uns jetzt mal endlich auf die Pandemie vorbereiten und dafür auch mal richtig Geld in die Hand nehmen, den hätte man doch irgendwo in die Anstalt gesteckt. Also deswegen muss ich sagen, es war einfach so nicht vorhersehbar. Ja, natürlich, heute würde man sich wünschen, man hätte die Ausstattung sozusagen von vornherein darauf ausgelegt, aber wenn ein solcher Blitz aus heiterem Himmel trifft, dann kann man mit dem Blitz rechnen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, hätte ich nur keinen Spaziergang unternommen, denn der Himmel war ja klar.
Wobei man sagen muss, die Digitalisierung, die hätte man ja nicht vorantreiben müssen für eine Pandemie, die irgendwann mal kommen muss, sondern jetzt zeigt sich eben, wie schlecht Deutschland und auch Hessen zum Teil eben noch dasteht. Und das hätte ja im Grunde genommen nicht sein müssen, wenn man gesagt hätte, Digitalisierung, das machen wir wirklich sozusagen zur obersten Chefsache, wie es ja ganz viele schon seit Jahren, seit 5, seit 10 Jahren fordern.
Ja, aber die Digitalisierung hat ja immer ein ganz anderes Ziel. Also der ganze Digitalisierungsprozess hatte und hat übrigens auch für den Normalfall ja nicht das Ziel, Präsenzunterricht zu ersetzen. Sondern wir wollten den Präsenzunterricht bereichern, wir wollten ihn ergänzen, wir wollten den Lehrern zusätzliche pädagogische Instrumente an die Hand geben, aber eben immer in Ergänzung zum Präsenzunterricht. Wenn sie versuchen müssen, Präsenzunterricht zu ersetzen, Kontakt zwischen Lehrern und Schülern zu ersetzen, dann stehen sie vor ganz anderen Herausforderungen. Ich nehme einfach mal ein technisches Beispiel. Videokonferenzsysteme. Stand überhaupt nicht vorne auf der Agenda, weil wenn man die Kinder eh jeden Tag in der Schule vor sich hat, dann braucht man sowas jetzt nicht zwingend. Das ist so nice to have, aber das war jetzt überhaupt nicht eingeplant. Jetzt natürlich in dieser Situation ist das ein Tool, das wir lieber heute als morgen hätten. Wir sind auch mit Hochdruck da hinterher, sowas an unser Schulportal anzudocken. Aber das sind zum Beispiel Sachen, auf so etwas konnten sie sich auch nicht einrichten.
Diesen Notfallbetrieb, so haben Sie es selber genannt, den wird es ja noch relativ lange geben. Da frage ich mich, gerade wo es natürlich jetzt im Moment teilweise noch drüber und drunter geht. Wie ist denn da in diesen Zeiten so Ihr persönlicher Stresspegel? Wie hoch ist der bei einer, auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, der ist im Moment schon ziemlich hoch. Also den würde ich schon irgendwo so bei 8 oder 9 verorten, weil wir einfach auf völligem Neuland unterwegs sind. Wir sind in einer Situation, die keiner in dem ganzen Betrieb je erfahren hat. Und deswegen, das ist zwar auf der einen Seite auch sehr spannend und wir lernen täglich dazu, aber ja, der Stress ist extrem hoch und nicht nur für mich, sondern auch für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt da konzeptionell unterwegs sind.
Jetzt kann man ja Ihnen das ehrlich gesagt gar nicht so anmerken, dass Sie so gestresst sind. Wie machen Sie das?
Ja, ich glaube, ich bin von Haus aus ein relativ ausgeglichener Mensch. Das ist auch eine ganz gute Voraussetzung dafür, wenn man diesen Job machen will. Und außerdem halte ich es mit unserer Kanzlerin, die ja mal den schönen Satz gesagt hat, also wenn es mir irgendwas bringen würde, dass ich mich aufrege, dann bin ich auch bereit, mich aufzuregen. Aber es nützt uns ja nichts. Wir stehen vor einer riesigen Aufgabe oder sind mittendrin in einer riesigen Herausforderung. Und wenn wir irgendwie die Nerven verlieren und unsere Energie in sich aufregen verschwenden, statt darin die Aufgabe zu bewältigen, hat keiner was davon.
Ja, dann hoffe ich mal, dass ich den Stresspegel jetzt nicht noch erhöhe, wenn ich unsere HR-Info-Interviewbox hier ins Spiel bringe.
Oder weiß ich noch gar nicht genau, was auf mich zukommt.
Aha. Jetzt habe ich es wahrscheinlich spannender gemacht, aufregender, als es vielleicht ist. Schauen wir mal. Ich packe die jetzt aus, die Box, die ich vorher eingepackt habe sozusagen. Und Sie, wenn Sie so freundlich wären, aber zu sagen, was ich da jetzt drin habe, was ich da jetzt gerade hochhalte. Kommt Ihnen das bekannt vor? Können Sie damit was anfangen?
Also das erinnert mich offen gestanden an Dinge, mit denen meine Kleine im Kindergarten, wenn der denn mal wieder aufmacht, spielt. Das sind so Sticker in Sternform.
Genau, ganz genau. Also jetzt sind Sie sozusagen von Ihrer Tochter da gebildet und wissen da Bescheid. Die hat man auch ganz gerne mal in der Grundschule, im Grundschulalter oder auch bei jüngeren Schülern. Manchmal noch in der 5. Klasse gibt es für Dinge, die besonders gut erledigt wurde, gibt es einen Aufkleber, mal einen Stern. In dem Fall sind es jetzt silberne Sterne. Die habe ich mitgebracht und dann habe ich noch etwas anderes mitgebracht. Was ist das?
Okay, das sieht jetzt aus wie eine Urkundenrolle.
Eine Urkundenrolle.
Verschnürt.
Okay, ich nenne es einfach mal die geheimnisvolle Schriftrolle.
Okay.
Beidem wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und wenn ich jetzt sozusagen mir die Sterne hier mal nehme, ich nenne es jetzt mal die Lobsternchen für gute Arbeit, dann würde ich ganz gerne mal aufs Schulsystem gucken. 2 Monate nach dem Corona-Lockdown im Schulsystem. Also ich weiß von vielen Schulen, Lehrern, Eltern und manchen Schülern, die gehen zum Teil wirklich am Stock. Die Schulen mussten rasend schnell auf möglichst digitale Lernangebote umstellen. Die Lehrer mussten die Technik sich drauf schaffen und auch digitale Vermittlung sich überlegen. Die Eltern mussten neben Fulltime-Job und auch Homeoffice oftmals eben noch die Kinder organisieren, motivieren und zum Teil noch den Ersatzlehrer, die Ersatzlehrerin geben. Und Schülerinnen und Schüler, die mussten eben häufig sich selbst die Dinge erarbeiten, häufig sogar alleine. Also für alle wirklich ein Ausnahmezustand, sehr viel Mühe. Wenn Sie sich das Ganze jetzt anschauen, welche Personengruppe oder was, welches Verhalten hat Sie jetzt in dieser Zeit besonders beeindruckt? Wofür würden Sie die meisten Sternchen geben?
Das Sternchen gibt es wirklich für das Agieren an diesem 16., 17. März. Also als die Schulen ja auch wirklich von heute auf morgen erfahren haben, wir schließen und die Lehrer alle parat standen, um den Kindern, ich sag mal, ihre Sachen mitzugeben, auch schon abzusprechen, wie kommunizieren wir, vielleicht sogar schon mal die ersten Materialien oder so mitzugeben. Da gab es auch nicht viele Rückfragen, sondern da wurde einfach gemacht. Und dieses, wir packen es einfach an, das muss ich sagen, das fand ich großartig.
Dann kriegen Sie von mir auch die Gelegenheit, sich selbst ein Sternchen zu geben?
Dann nehme ich die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen. Da stand Hessen ja insofern alleine, als wir die einzigen waren, die im März geschrieben haben. Wir mussten diese Entscheidung also ganz für uns alleine treffen. Ich weiß noch, viele Kollegen haben mich, glaube ich, für verrückt gehalten, als ich gesagt habe, wir versuchen das durchzuziehen. Natürlich nach Rücksprache mit den Gesundheitsexperten und mit allem. Ich habe nicht wahnsinnig viele Prügel dafür bezogen. Aber, und das war am Ende die Belohnung, ich habe dann ganz, ganz viele Zuschriften, vor allem von Abiturientinnen und Abiturienten bekommen, die gesagt haben, danke, dass sie uns nicht in so eine quälende Ungewissheit gestürzt haben, nach dem Motto, wir verschieben und wann schreiben wir und schreiben wir überhaupt, sondern dass wir es einfach zu den gegebenen Zeiten durchziehen konnten und es jetzt hinter uns haben und einen Haken dran machen können. Und das war das schönste Lob und dafür würde ich mir dann auch den Stern geben.
Mhm. Da gab es auch einiges an Lob, da war viel zu hören, auch, dass die Schulen überhaupt geschlossen wurden. Das wurde akzeptiert, dass man gesagt hat, okay, in Zeiten von Corona geht das eben nicht anders. Es gibt aber seitdem auch immer mal wieder und jetzt vermehrt kommt auch Kritik. Und auch mit dieser Kritik würde ich mich ganz gerne beschäftigen. Und jetzt kommt das hier ins Spiel, die geheime Schriftrolle. Die mache ich mal auf und hoffe, dass Sie sozusagen lesen können. Am Ende ist es ein einfaches Stück Papier. Was ist denn das?
Steht Förderplan oben drüber. Förderplan für digitales Lernen an hessischen Schulen in Zeiten von Corona.
So, genau. Also digitales Lernen und Lernen, beides möchte ich mir gerne angucken. Und ein Förderplan, da haben Sie gelacht, weil Sie wissen, dass der an hessischen Schulen eine große Rolle spielt. Das bekommen nämlich Schüler, die zu Zeiten mal Schwächen aufweisen. Da überlegen sich dann, oder überlegt sich der Lehrkörper, die Lehrer überlegen sich, wie können wir denn diesen Schüler, diese Schülerin fördern, mit welchen Maßnahmen? Und genau das würde ich jetzt ganz gerne machen. Ich würde mich mit der Kritik beschäftigen und aber gleichzeitig gucken, wie können wir denn sozusagen das verbessern, was da kritisiert wird? Können wir dann irgendwas auf einen Förderplan schreiben, der dann sozusagen das digitale Schulsystem ein bisschen nach vorne bringen kann? Der erste Kritikpunkt, den ich rausgegriffen habe, der betrifft den Weg aus dem Lockdown. Also seit dem 27. April sind ja wieder so rund 110.000 Schüler der Abschlussklassen an der Schule zum Teil. Und da läuft es nicht ganz rund, berichtet unter anderem Elisabeth Kuhler von der Linken im Hessischen Landtag. Wir hören mal, was sie sagt.
Abstandsregelungen konnten aufgrund mangelnder Räumlichkeiten nicht eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler müssen selbst Desinfektionsmittel von zu Hause mitbringen. Stundenpläne mussten oft mehrmals revidiert werden. Lehrkräfte müssen Reinigungsaufgaben übernehmen und sollen Schülermassen an den Bushaltestellen unter Kontrolle bringen. Elterninformationen seitens der Landesregierung gab es keine.
Also hier läuft es nicht ganz rund hier und da. Das hat man auch von Lehrerverbänden gehört. Jetzt sind es ja hier sozusagen die Abschlussklassen, die älteren Schüler, die da in die Schule zurückgekommen sind. Und selbst da hat es nicht geklappt so richtig überall, auch wenn es wenig Schüler noch sind mit 110.000. Ich frage mich, wie ist das am 18. Mai? Da sollen ja so die Klassen 4 bis 11, grob gesprochen, zurück an die Schulen kommen. So Pi mal Daumen 500.000 Schüler mehr werden das dann. Auch jüngere Schüler ab 2. Juni sollen dann möglichst alle Schüler mal wieder wöchentlich die Schule sehen. Schrillen da nicht die Alarmglocken bei Ihnen, dass das vielleicht gar nicht klappen kann, gerade mit den jüngeren Schülern?
Ja, das ist klar, das ist meine große Herausforderung und wenn wir das Risiko auf Null setzen wollten, klar, dann würden wir die Schulen zulassen, bis es einen Impfstoff gibt. Das ist dann ungefähr im Jahr 2021. Das ist keine wirkliche Alternative. Also wir sind ja in einem permanenten Abwägungsprozess. Natürlich gehen wir ein gewisses kalkuliertes Risiko ein, was auch die Infektionslage angeht, wenn wir die Schulen wieder öffnen. Aber Schule hat ja auch einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und wir sehen, ich glaube, das ist vielleicht eine der wesentlichen Lehren aus den letzten Wochen. Ich glaube, plötzlich realisiert jeder, was Schule so im ganz alltäglichen Normalbetrieb leistet und was für ein wichtiger Baustein im Leben der Kinder fehlt, wenn eben die Lehrer plötzlich nicht mehr in der Präsenz zur Verfügung stehen. Und da muss man die richtige Balance finden. Und das ist, ich sage das schon mal, völliges Neuland. Also da kann man auch nicht erwarten, dass das jetzt dann mit 2000 Schulen alles vom ersten Tag an reibungslos läuft. Als würde man nur ein festgelegtes Drehbuch abarbeiten. Die Schulen können ihren Normalbetrieb, aber was wir machen, ist ja kein Normalbetrieb. Es ist bis zum gewissen Grade ein Experiment. Wir das wir nicht zum Spaß machen, sondern weil wir keine andere Möglichkeit haben, wenn wir den Kindern weiter den Bildungsauftrag auch nahebringen wollen. Aber genau deswegen machen wir die stufenweise Öffnung. Genau deswegen haben wir mit den älteren Schülern angefangen. Da konnten die weiterführenden Schulen das jetzt schon mal einüben. Deswegen ziehen wir jetzt die anderen Jahrgänge der weiterführenden Schulen nach. Und in der Grundschule denken wir uns das ganz genauso. Deswegen fangen wir mit den vierten Klassen an. Das sind die Ältesten in der Grundschule. Da muss man auch versuchen, das einzuüben. Und wenn dann hoffentlich 2 Wochen später dann die Kleinen nachkommen können, dann können die Großen ihnen auch schon ein bisschen erklären, wie die Sache läuft. Und aber natürlich müssen wir uns jetzt auch erstmal anschauen, wie das am 18. Mai funktioniert. Und von dort aus müssen wir dann weiterplanen.
Es gibt noch eine weitere Kritik, die sagt, dass die Schulen sich im Augenblick alleingelassen fühlen würden. Sie sind überfordert im Augenblick, sagt zum Beispiel Christoph Degen von der SPD diese Woche im Plenum.
Die Schulen werden jetzt ja schon wieder gefragt, wo ist denn das Konzept? Die Eltern fragen, die Schüler fragen, wie wollt ihr das denn handeln, wenn eben im Juni alle Schüler wieder zur Schule gehen? Irgendwie heißt es vage, nicht alle an einem Tag und nicht alles wird normal, jawohl. Aber wie soll es denn funktionieren? Und die Schulen sind doch alleingelassen im Augenblick wieder mit dieser Konfrontation, dass Termine kursieren, die sie nicht mal offiziell bekommen haben, die sie hier im Haus gesagt wurden gestern oder die eben in der Zeitung standen. Aber machen wir doch erstmal das Konzept mit den Schulen gemeinsam, mit den Verbänden. Setzen wir uns doch hin und erarbeiten den Plan, dass die wissen, was auf sie zukommt.
Da ist meine Frage an Sie, auch mit Blick auf unseren Förderplan hier. Braucht es so ein übergeordnetes Konzept? Ich habe auch gehört, dass Sie sagen, die Schulen brauchen eigentlich die größtmögliche Freiheit. Das ist ja im Grunde das Gegenteil von Konzept. Also wollen wir auf den Förderplan schreiben, wir brauchen jetzt mal bitte ein Konzept des Landes für die Schulen. Wie kommt man aus dem Lockdown wieder in die Normalität?
Natürlich gibt es Leitlinien, natürlich gibt es Vorgaben. Wenn Sie sich mal die Schreiben anschauen, die wir jetzt an die Schulen verschickt haben, da kommt einiges zusammen. Da sagen einige Leute auch schon, das ist schon zu viel. Aber der entscheidende Punkt ist vor allem der, gerade weil wir eben keinen Standard haben, den wir jetzt sozusagen überall gewährleisten können, weil wir in einer Ausnahmesituation sind, weil mal allein mit der Verfügbarkeit der Lehrkräfte anzufangen, das an jeder Schule anders aussieht, je nachdem wie viele Lehrkräfte ich dort in der Risikogruppe habe, was die für Fächerkombinationen haben und, wäre es vermessen. Und auch wirklich an der Realität vorbeigehend, wenn wir jetzt versuchen würden, irgendeinen detaillierten Plan aufzustellen, wie jede Schule zu arbeiten hat. Das kann in dieser Situation nicht funktionieren, sondern jede Schule soll das leisten, wozu sie in der Lage ist. Das können die am besten vor Ort beurteilen. Natürlich im Rahmen, ich sag mal, gewisser Bedingungen, die wir als Kultusministerium setzen müssen und tatsächlich auch setzen. Aber wie gesagt, dafür ist schon einiges jetzt an Papier und Schreiben oder Papier nicht elektronisch, aber auf jeden Fall einiges an Text an die Schulen gegangen.
Wie ist das denn? Haben Sie überhaupt genug Lehrer? Sind ja einige Risikogruppe?
Naja, uns fehlt natürlich ein Teil. Das ist klar. Wir nehmen die über 60-Jährigen raus. Jedenfalls zwingen wir sie nicht in den Präsenzunterricht. Das sind schon mal 10%. Dann müssen wir natürlich die ganzen Vorerkrankten rausnehmen, bei denen das Risiko, falls sie sich infizieren, einer besonders schweren Covid-19-Erkrankung besteht. Das wissen wir im Moment noch nicht, wie viele das sind, weil sowas darf ja normalerweise in den Personalakten gar nicht geführt werden. Das müssen die Schulen also jetzt auch sozusagen herauskriegen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer stehen ihnen tatsächlich zur Verfügung. Aber wir müssen mit einer Ausfallquote von 15-20% rechnen. Und das können sie natürlich auch nicht so kurzfristig ersetzen. Und deswegen sage ich auch, wir müssen einfach schauen, was haben wir an Kapazität. Und die Kapazität, mit der versuchen wir das meiste, das Bestmögliche für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Aber das ist natürlich weit von dem entfernt, was wir im Normalbetrieb leisten können und was Schule auch tatsächlich leistet.
Wenn die Schüler zurückkehren, dann im Grunde genommen ab 2. Juni möglichst soll ja jeder mal dran sein. Ja, jetzt gibt es ja aber ja Anfang Juli schon wieder Sommerferien in Hessen. Das sind ja nur ganz wenige Tage am Ende. Was soll denn das bringen?
Also das Wichtigste ist einfach, die Schülerinnen und Schüler im Lernprozess zu halten oder auch wieder in den Lernprozess hineinzubringen, wenn sie so wollen. Man darf ja nicht vergessen, sie sind jetzt wirklich 2 Monate mehr oder weniger herausgerissen. Und jetzt müssen wir uns auf diese neue Situation einstellen, dass wir zwar wieder Präsenzunterricht halten können, aber eben nicht in vollem Umfang. Und dass das Lernen zu Hause daher auch weiter eine Rolle spielen wird, nicht mehr ausschließlich, aber in einem gewissen Umfang. Und daran muss man sich einfach gewöhnen. Und wenn wir das auf die Zeit hinter den Sommerferien vertagen würden, dann würden am 17. August Kinder in die Schule kommen, die seit 5 Monaten keinen Klassenraum mehr von innen gesehen haben. Und das hielte ich einfach pädagogisch für fatal. Und deswegen ist das unser übergeordnetes Ziel, alle überhaupt erst wieder in den Rhythmus zu bringen, in den Prozess zu bringen, damit die Lehrer dann auch etwas haben, worauf sie nach den Sommerferien anfangen können aufzubauen.
Jetzt würde ich ganz gerne mal auf eine Schülergruppe kommen, ja, um die ich mir fast auch selber so ein bisschen Gedanken oder Sorgen mache. Und das sind die Schüler, die eben zu Hause nicht die Eltern sitzen haben, die hinten dran sind, die helfen können und wollen. Man weiß ja nicht, wie viele das sind, aber ich denke mal, es sind doch einige. Und meine Frage ist auch hier für unseren Förderplan. Wie kann man das jetzt überhaupt feststellen? Welche Schüler sind das? Wir haben keine Benotung. Es werden alle versetzt. Im Grunde genommen können jetzt ganz viele durchs Raster fallen und man merkt das vielleicht erst irgendwann, wenn man aus Corona zurückkehrt. Also wie stellen Sie fest, wer droht durchs Raster zu fallen und wie verhindert man das? Vielleicht auch mit Sommerkursen zum Beispiel. Also was muss man da machen, um die zu fördern?
Natürlich sind Sommerkurse, was Sie angesprochen haben, ein sehr gutes Stichwort. Sind wir auch gerade im Gespräch mit den Universitäten, inwieweit wir da arbeiten können. Wir schauen natürlich auch, was wir aus dem eigenen Beritt heraus anbieten können. Wir haben ja Erfahrung damit. Wir haben beispielsweise unsere Ostercamps immer gehabt für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler. Die sind dieses Ostern weitgehend ausgefallen oder konnten nur teilweise virtuell gehalten werden wegen Corona. Aber das Konzept ist da. Das versuchen wir jetzt für ein entsprechendes Programm natürlich auch in den Sommerferien umzugießen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ja, also ein Mindestmaß an Kooperation brauchen wir natürlich. Also wenn Familien für uns überhaupt nicht erreichbar sind, die Eltern überhaupt nicht ansprechbar und die Kinder möglicherweise eben noch nicht in dem Alter, dass man sagen kann, hat man einen Bypass an den Eltern vorbei und redet direkt mit den Kindern, dann wird es natürlich schwierig. Also auch deswegen ist das eine Aufgabe, die wir nicht alleine der Schule aufbürden dürfen, sondern wo dann natürlich im Ernstfall auch die ganzen Jugendhilfe oder sonst irgendwie unterstützenden Maßnahmen mitgreifen müssen.
Aber würden wir dann auf den Förderplan schreiben, es gibt jetzt im Sommer verpflichtende Sommerkurse für die Schüler, die wackelig dastehen. Wenn die Lehrer sagen, du stehst wackelig da, dann werden die geschickt in den Sommerkurs. Kommt das?
Also es gibt wird auf jeden Fall Angebote in den Sommerferien geben. Das können wir gerne auf den Förderplan schreiben. Ob wir die verpflichtend machen, lassen Sie uns da noch ein Momentchen drüber nachdenken.
Okay. Wir haben über einige Kritikpunkte jetzt gesprochen, was die Zeit sozusagen von Corona angeht. Es gibt auch viel allgemeine Kritik, dass man sagt, Hessen ist sowieso bei der Digitalisierung schlecht aufgestellt gewesen. Jetzt kommt das erstmal richtig raus. Sozusagen die Infrastruktur stimmt nicht. Wir haben nicht genug Endgeräte für alle. Die Lehrer sind nicht ausgebildet. Die Schüler wissen nicht, was sie machen. Und jetzt erkennt man das quasi richtig wie in einem Brennglas. Und beispielsweise FDP-Fraktionschef René Rock, der hat jetzt im Hessischen Landtag dafür ziemlich deutliche Worte gefunden. Wir hören mal rein.
Dieses Land steuert auf eine Bildungskrise zu, auf eine absolute Bildungskrise. Die Wirtschaftskrise ist gewiss, die Bildungskrise bahnt sich an.
So, das ist ja relativ deftig, Bildungskrise. Vielleicht wirklich nur mal in einem Satz oder vielleicht sagen wir mal eine Skala. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist sehr prekär. Wie prekär ist die Lage in Hessen? Sind wir von einer Bildungskrise?
Also im Moment sicherlich nicht. Darf nicht vergessen, so lang ist die Zeit nun auch wieder nicht gerechnet auf eine ganze Schullaufbahn, die Kinder jetzt aus der Schule draußen waren. Es ist halt die große Frage, wie lange dieser Zustand andauert. Also ganz schlimm wäre es zum Beispiel, wenn wir in einen zweiten Lockdown reingehen müssten und müssten die Schulen wieder für ganz lange Zeit schließen. Weil man darf auch eines nicht vergessen, das mit der Digitalisierung ist alles gut und schön. Und Sie wissen, ich habe im letzten Jahr das Programm Digitale Schule Hessen vorgestellt, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, aber wir waren und sind da ja unterwegs in diesem Digitalisierungsprozess. Es ist übrigens auch kein hessenweites Phänomen, sondern da sind wir ja deutschlandweit. Wir haben auch eine gemeinsame Strategie der Kultusministerkonferenz. Wir sind ja alle auf denselben Pfaden unterwegs in allen Bundesländern. Bei der Digitalisierung gibt es auch keinen wirklichen parteipolitischen Unterschiede. Aber digitales Lernen kann die Schule auch nicht ersetzen. Das merkt man ja gerade. Selbst dort, wo es hervorragend läuft, selbst dort, wo ich sag mal, die Ausstattung da ist, die Lehrer erfahren, und ich kann Ihnen viele solcher Beispiele nennen, wo ich auch die Rückmeldung auch von Eltern bekomme, die sagen, also bei uns läuft das eigentlich top. Selbst dort fehlt die Schule und kann irgendwie diesen Bildungsauftrag nicht komplett erfüllen. Sie können Schule nicht komplett digitalisieren. Da würde den Kindern auch etwas fehlen.
Ich habe das aber auch nicht so verstanden, dass das jemand möchte. Nur der digitale Aspekt, der könnte natürlich sehr viel mehr eingesetzt werden und könnte mehr bringen, als es vielleicht im Augenblick der Fall ist.
Ja, das ist unbestritten und deswegen sind wir auch dran, weil wir gerade bei dem Förderplan sind. Da können wir gerne draufschreiben zum Beispiel, weil Förderpläne bestehen ja auch daraus, man sollte die Stärken herausarbeiten und die weiter unterstützen der Kinder. Mhm. Und so ist das bei uns auch. Wir haben eine ganz große Stärke, das ist unser Schulportal. Das ist unsere digitale Lehr- und Lernplattform. Da sind wir Deutschland.
Und ist im Augenblick überlastet?
Aber jetzt reden wir erstmal von der Qualität. Das ist ein Instrument, wo ich wirklich auch nur Gutes darüber zurückgemeldet bekomme, wo wir auch deutschlandweit wirklich ganz vorne dran sind. Und gerade weil das so gut ist, haben sich jetzt natürlich in dieser Lage alle Schulen draufgestürzt und deswegen ist es im Moment überlastet. Das ist richtig und deswegen arbeiten wir mit Hochdruck dran, diese technischen Hürden aus dem Weg zu räumen. Und wenn wir soweit sind, und ich hoffe, dass wir das zum neuen Schuljahr hinbekommen, dass dann alle Schulen da auch angeschlossen werden können, dann glaube ich, hätten wir zum Beispiel schon einen wesentlichen Aspekt des Förderplans erfüllt.
Ich würde ganz gerne noch auf eine Sache nochmal zurückkommen, was René Rock gesagt hat. Der hat ja gesagt, die Wirtschaftskrise ist sozusagen ist uns sicher und die Bildungskrise könnte kommen. In der Wirtschaftskrise, da wird jetzt mit milliardenschweren Investitionsprogrammen sofort gegengesteuert. Warum gibt es nicht für die Corona-Zeit jetzt sozusagen ein Paket auch für die Schulen? Ein wirkliches Hilfspaket, dass man sagt, okay, wir müssen in der Digitalisierung noch schneller sein, viel schneller sein, als wir dachten. Das heißt, auch da müssen wir nochmal nachsteuern. Warum kommt das nicht? Oder planen Sie das vielleicht schon?
Doch, natürlich soll, was immer wir da machen können, nicht am Geld scheitern. Wird es auch nicht. Aber das ist eben auch der Unterschied. In der Bildung lässt sich eben auch nicht alles mit Geld regeln. Sondern die wahren Leistungen, die da erbracht werden, sind sehr schwer sozusagen monetär zu übersetzen. Was eigentlich die Digitalisierung anbetrifft, ist das ganz einfach. Das kennen Sie auch aus Unternehmen. Wenn Sie dort ein Unternehmen digitalisieren wollen, ist das auch klar, brauchen Sie Geld. Aber es ist ja auch nicht so, als wenn Sie sagen, ich muss einfach nur genug Geld bereitstellen und dann ist das morgen passiert. Sondern das ist einfach auch vom Technischen her eine Herausforderung. Und das können Sie auch nicht nach Belieben beschleunigen, sonst geraten Sie auch sehr schnell da auf einen falschen Weg und dann fangen Sie von vorne an. Es gibt aus der Wirtschaft viele, viele Beispiele fehlgeschlagener Digitalisierungsprojekte. Also das muss man auch ein bisschen mit Augenmaß und auch einer gewissen Schrittigkeit angehen.
Herr Minister Lorz, wenn wir sozusagen jetzt mal schauen, wann wir wieder rauskommen aus dem Lockdown in der Schule und auch persönlich wurden jetzt auch diese Woche einige Lockerungen bekannt gegeben. Auf was freuen Sie sich denn persönlich am meisten?
Also ganz persönlich würde ich mich am meisten darauf freuen oder freue ich mich am meisten darauf, wenn ich endlich einmal wieder mit Menschen einfach mal abends zusammensitzen kann, in einer netten Atmosphäre einfach mal so ein Gläschen zusammen trinken kann und einfach ja wieder persönlich reden kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Und das auch möglichst nicht nur, wie wir das jetzt tun, eben in der dienstlichen Atmosphäre mit gebotenem Abstand und desinfiziert und so weiter, sondern wie man halt so gemütlich zusammensitzt. Das fehlt mir schon. Ich fürchte aber, es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir das wirklich sozusagen in der alten Form wiederbeleben können.
Und über was würden Sie gerne sprechen? Denn ich vermute mal, Sie wollen nicht die ganze Zeit auch dann noch über Bildung sprechen.
Nein, dann würde ich, glaube ich, mal wieder so Dinge wie Kultur und Reisen sprechen. Denn auch das ist etwas, was mir fehlt. Einfach andere Erfahrungen sammeln, andere Dinge kennenlernen. Eben sich nicht nur zwischen dem heimischen Computer, dem Telefon und vielleicht zwischen Büro und Zuhause hin und her bewegen, sondern eben zu sehen, was draußen im Land eigentlich so los ist. Ich gebe immer sehr, sehr viel auf diesen persönlichen Augenschein. Da bin ich eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs angekommen. Das ist das, was mir am meisten fehlt. Und wenn wir das wieder machen können, zumindest mal eingeschränkt, das ist für mich schon eine große Erleichterung.
Das war HR Info, das Interview mit Hessens Kultusminister Alexander Lorz. Mein Name ist Heidi Radwilas. Und wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.